Bruno Durr, du hast einen berühmten Urgroßvater, Josef Durr, 1841 bis 1919. Wer ist das gewesen? Der Josef Durr.
Der Josef Durr ist ein Typ gsi, eigentlich aus der Pionierzeit von der Industrialisierung in der Schweiz, vor allem auch den Obwalden, wo sich zusammen mit einem Mann namens Franz Josef Bucher mal getroffen hat. Und der Bucher aus einer Bauernfamilie, die nicht ganz arm war, und der Josef Durr aus einer Schreinerfamilie, oben nach Erns, die einfach gefunden haben, uns ist die Welt hier zu klein und zu eng. Wir müssen zusammen etwas machen.
Wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt hast du einerseits den Josef Durr, der war Schreiner, der Bucher war Bauernsohn. Also da ist nichts von höherer Bildung, von Ingenieur, von Geschäft, von Tourismus und so weiter. Wie muss man sich vorstellen, dass die zwei Burschen aus der Innerschweiz mehr oder weniger losgezogen sind und angefangen haben, Geschäft zu machen?
Also wenn wir dann nachher noch vielleicht hören und so weiter, die zwei haben beide nur 6 Winter halbe Jahr Schule gehabt. Also Bildung gleich null. Wenn die in der späteren Zeit in der Welt umgereist wird, dann haben die einfach einen Haufen Dolmetscher gehabt, sind mit ihrem Bauerdialekt durchgekommen. Beim Bucher, der Bucher ist aus der heutigen Zeit ein Kaufmann gewesen mit einem gewaltigen Marketing-Flair, würde man wahrscheinlich sagen. Er hat Sachen angerissen, aber andere haben sie müssen ausbaden. Und der Josef Durr ist der stille Schaffer daheim gewesen, wo sich, wenn man all die Unterlagen in der Archiv anschaut, technisch immer weitergebildet hat. Der ist unglaublich technikaffin gewesen.
Wir haben zusammen ein Notizbuch von dem Josef Durr können anschauen. Und ich glaube, auch wenn jetzt der keine höhere Bildung gehabt hat, allein schon die Art und Weise, wie der die Notizen angelegt hat. Also da hat es zum Beispiel Tabellen drin, Zinseszinstabellen. Da hat es genaue Aufschlüsselungen, da hat es Skizzen drin. Also der Mann hat ein unheimlich analytisches Denken gehabt.
Vermutlich.
Das hat er ohne
Bildung. Ich habe eben noch eines. Also in den Archivunterlagen gibt es sehr viele technische Unterlagen über irgendwelche Maschinen, die nur teilweise beschränkt mit seiner Firma und seinem Beruf zu tun haben. Aber alles, was mit Technik neu dort auf den Markt gekommen ist, hat ihn interessiert. Und da hat er, also, heute haben wir YouTube-Anleitungen gehabt und er hat irgendwelche Broschüren besorgt und hat sich dort schlau da. Wie weit, dass er sich anders weiterbilden können, das ist nicht bekannt.
Jetzt haben ja die zwei zuerst haben sie eine Schreinerei gemacht zusammen in der Nähe von Sarnen in Kegiswil und haben dort angefangen Parkett zu produzieren. Das klingt auch aus heutiger Sicht relativ exotisch, aber du bist auch ein Parkettproduzent. Was ist so revolutionär für den Parkett und warum haben die das so gut können verkaufen?
Also ich muss sagen, angefangen haben sie als Baugeschäft, als Generalunternehmer und haben da Schüren und da Ställe und da Bauernhäuser bauen hier in der engeren Region über Nidwalden. Das hat die weitergeführt, dass sie auf Einfamilienhäuser und auf Villen bauen haben. Und der Trend von der Industrialisierung, wo die sogenannten Neureichen in der Schweiz auch angebracht haben, die wollten leben in Villen und im Stil von der französischen Schlösser. Und Parkett im Sinn von mit Intarsien drinnen, mit Sternen drinnen, alles so Zeugs, das ist der Trend eindeutig aus Frankreich gekommen. Und sie haben das wollen in diesen Villen auch können umsetzen. Und weil sie Generalunternehmer waren, haben sie wahrscheinlich alles miteinander selber wollen machen. Und haben dann so dann, nach 4 Jahren relativ einfacher Geschäftstätigkeit, 1868, die erste Parkettfabrik in der Schweiz gegründet in Kegiswil.
Das war 1868 haben sie die erste Parkettfabrik gegründet. Und ihre Kundschaft, das sind Leute aus der gehobenen Gesellschaft, die sich das leisten können.
Ja, also ich glaube, einen rechten Teil von dem Parkett haben sie selber gebraucht. Für die Villen, die sie in der Zentralschweiz, im Grossraum Zentralschweiz gebaut haben. Plus dann natürlich selbstverständlich auch später in einem Hotel. Bis und mit der Ersten Weltkrieg ist es, wie du sagst, ganz klar, der Parkett war ein Produkt für die oberen 10'000. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Baugenossenschaften aufgekommen sind, Zürich, Basel, Bern, ist der Parkett zu einem Allgemeinprodukt geworden, wo man dann eben auch können Holz brauchen konnte, wo man in der Schweiz hatte. Eichenholz, französische Parkette sind alle aus Eichenholz gewesen, mit Intarsie drinnen, mit Nussbaumfries drinnen, mit Ahornsachen. Das hat man nicht in jeder Schweiz, Eichenholz hat man in der Schweiz nie gehabt und jetzt auch heute nicht in grossen Massen.
Jetzt hat der Josef Durrer und auch der Franz Josef Bucher, die haben ihre Fühler ausgestreckt, schon relativ gleich nach Osteuropa, genauer nach Rumänien. Jetzt würde man meinen, es gibt ja genug Holz in der Schweiz, vor allem im 19. Jahrhundert. Wenn man da umschaut, hat man heute noch das Gefühl, es ist eben ein Haufen Holz. Warum so weit gehen, Holz einkaufen und Maschinen in Fabriken betreiben?
Also darf ich schnell noch vorausschicken. Also ich glaube, der erste Schritt hat nachher mit dem Bürgerstock Hotel 1873 angefangen. Und da sind echt die Hotelbahnen gebaut vorausgestanden. Warum sie auf die Idee gekommen sind, in südlichen grossen Jugoslawien, heutiges Bulgarien, runterzugehen, weiss ich eigentlich nicht. Sie haben aber, und das haben beide gehabt, sie haben einfach gelesen, und das geht aus dem schwarzen Büchli raus, zum Beispiel, in dem schwarzen Büchli ist eine Auflistung drin. Berlin hat 1806 so viele Einwohner gehabt, 1850 so viel, 1880 so viel. Also, sie haben einfach alles, was an Informationen rum war, ist aufgesogen und hat gedacht, was können wir da damit machen? Und meines Wissens ist es so, dass mit dem Osmanischen Reich, mit dem Nahen Osten, dass dort eine Blütezeit entstanden ist und sie haben gesagt, das können wir brauchen. Das, da können wir auch etwas machen, wir wollen dort auch mitmischen. Das wenigste von Rohholz, Rohmaterial, das dort unten hergestellt worden ist, ist in die Schweiz gekommen. Weil die Transportverbindungen von der Eisenbahn gar noch nicht so optimal gewesen sind.
Aber es ist jetzt gleich noch interessant. Also der Bauernbub von Sarnen und der Schreinerbursch von Kerns, also gut, sind beide von Kerns gewesen, die gehen auf Osteuropa, sie kaufen nicht nur Holz, sie kaufen ganze Wälder, sie bauen eine Fabrik, sie bauen eine Schreinerei, sie bauen sogar eine zweite Fabrik, eine in Siebenbürgen und die zweite dann in Bukarest und dort stellen sie auch Parkett her. Das braucht mehr als einfach nur Unternehmensgeist. Es braucht wahrscheinlich auch ein Stück weit gewisse Verwegenheit, um überhaupt so etwas zu machen. Wohlverstanden, man redet von der Zeit von zweite Hälfte 19. Jahrhundert. Allein schon die Reise dorthin war eine gröbere Angelegenheit gewesen, und ist sicher mehrere Tage gegangen.
Eine Woche. Die Anreise war eigentlich immer über Wien gewesen. Also, Osteuropa, Südosteuropa, das war vor allem eine Geschichte von meinem Urgroßvater. Der Franz Josef Bucher, der ja sein Schwager war, der war, der eigentlich gesagt hat, ich wollte eine Hotelkette aufstellen. All die Engländer, die im Winterhalbjahr London fliehen und auf Ägypten ins Winterhalbjahr gehen, die müssen in mein Hotel einsteigen oder aussteigen. Und hat damit eigentlich, das ist nachweislich bewiesen, die erste Hotelkette Europas auf die Beine gestellt. Aber das ist seine Sache gewesen. Und der Bucher hat dann mehr das Osteuropa gemacht. Da ist, wenn man sein Aufzeichnungsbuch, wo die älteste Tochter von ihm gemacht hat, kann auch Tagebuch nennen, ist der in dem goldenen Jahrzehnt von 1880 bis 1890 ist er praktisch Maximum ein Vierteljahr daheim gewesen. Und drei Vierteljahr ist er dort unten herumgereist und in Tessin oder in Italien auf anderen Baustellen.
Jetzt würde ich noch ganz gerne ein bisschen über die Aufzeichnungen reden, die ja eben dank seiner Tochter erhalten sind. Sie hat das nämlich gesammelt, hat das abgeschrieben und das Manuskript hast du gefunden und hast dann das transkribieren lassen, sodass wir heute eine klare Idee haben, was eigentlich dort drin steht. Oder? Jetzt, wenn man das heute liest, dann realisiert man ja, das ist nicht so gewesen wie Business Traveling heute. Eben, wir können Flüge steigen und nach zwei Tagen wieder zurück, sondern wir waren zuerst schon mal eine Woche unterwegs gewesen. Und nachher ist man an einem Ort gewesen. Und wenn dann dort gerade ein lokales Fest stattgefunden hat, zum Beispiel Ostern, dann hat man einfach müssen drei Tage mitfeiern. Und wenn man in einer Stadt gewesen ist, dann hat man auch müssen die ganzen Sehenswürdigkeiten anschauen, einfach weil man nicht so schnell hat können reisen. Wie stellst du dir die Reisetätigkeit von deinem Urgrossvater vor, damals?
Also wenn du in den Aufzeichnungen im Tagebuch in der Lise ist, dann hat er häufig mehr oder weniger kurzfristig entschieden, ich muss jetzt runtergehen. Vielleicht hat er auch von unten, von Grosseste oder von Bukarest oder von Venezia, Venezia bitte nicht verwechseln mit Venedig.
Das ist ein Ort in Siebenbürgen, genau. Nähe von Brasov.
Ja. Ja. Vielleicht auch ein Telegramm bekommen, dass irgendetwas mit einer Maschine nicht funktioniert. Und dann ist die Reise von der Zugverbindung her so fern, dass ich nachfolgen kann, aus diesen Aufzeichnungen eigentlich immer über Wien gegangen. Irgendein ist vielleicht auch mal schnell eine Nacht, zwei zu Wien geblieben und hat dort auch noch etwas angeschaut, etwas Kunsthistorisches oder etwas Technisches. Und wenn er da runtergekommen ist, dort vor Ort hat er ja meines Wissens ein sogenanntes unteres oder mittleres Management gehabt. Das sind so Bauernbuben gewesen, stämmige, grosse Bauernbuben aus Kegiswil oder hier der Umgebung. Und die haben dort unten haben ja Roma und, ich weiß nicht, ob man das Wort noch sagen darf, sind dort Zigeuner gewesen, die haben einfach dort...
Sie sagen sich selber Zigeuner,
okay. Roma in Rumänien. Haben sie dort unten gearbeitet. Also die sind dort unten eigentlich nicht ohne Revolver und Stilett im Gurt innen rumgelaufen. Weil man auch das Holz mit kleinen Bähnchen, wie man es eigentlich vom Tunnelbau her kennt, so zu den Wäldern rausgeholt hat und in einer Fabrik oder in diesen zwei Fabriken entweder zu Parkett oder auch zu Bauholz verarbeitet hat. Wenn er dort runtergekommen ist, dann sieht man auch bei diesen Aufzeichnungen. Nachher kann man lesen, dass einfach dieses oder jenes nicht funktioniert hat und er hat die Absicht gehabt, drei Wochen zu bleiben und am Schluss ist es dann drei Wochen vielleicht anderthalb oder zwei Monate geblieben. So ist auch das, was du vorhin erwähnt hast, mit dem Osterfest, das er an einem Ort beschreibt. Er hat eigentlich heim wollen. Und irgendetwas hat nicht funktioniert, oder eine Maschine ist zu spät geliefert worden, wo er auch bei der Installation dabei sein. Und dann hat er halt wieder einen Brief geschrieben. Also ich gehe mal davon aus, dass er wöchentlich bis innerhalb von 10 Tagen immer einen Situationsbericht daheim an seine Frau und seine Familie geschrieben hat. Und so beschreibt er auch, wie er jetzt Ostern muss drinnen bleiben, anstelle, dass er zu seiner Familie kann und tut so ein Osterfest mit dem Brauchtum dort unten beschrieben.
Und da ist vor allem gegessen worden.
Und zwar gegessen und getrunken und Musik und alles zusammen lustig.
Jetzt, was ich interessant finde, ist, das sind die Bauernbuben aus Kerns. Also das waren seine Mitarbeiter gewesen. Die hat er gerade mitgenommen, hat die deponiert in dieser Fabrik in Grossest. Jetzt, wenn ich das auf der Karte anschaue, und mir das vergegenwärtigen, wie das aussieht. Das war ein kleines Dorf gewesen, in einer sehr dünn besiedelten Gegend, oder, wo es dann mindestens eine Stunde oder zwei mit dem Ross oder mit dem Rosswagen gegangen ist in die nächste Stadt. Weiss man etwas, wie die Kernser das gefunden haben in dem doch recht einsamen Siebenbürgen?
Nein, ich glaube es nicht, aber du kannst das als anderes Thema anschauen. Die gleichzeitig sind hier, nicht nur in Obwalden, Obwalden war ja gross gewesen, sind die Leute von Amerika oder Südamerika ausgewandert. Wir haben keine Arbeit gehabt. Die Landwirtschaft ist dort einfach langsam mechanisiert worden. Das heisst, auf einem Bauernhof mit 5, 6 Buben hat es zu viele Buben gehabt. Das ist auch, warum sie so viel Fabriken können hier auftun, wo alles geschaffen hat, weil eben, in der Landwirtschaft hat man weniger Leute gebraucht. Aber ich glaube, Ob du auf Südamerika ausgewandert bist, über Antwerpen oder Rotterdam, sind die einen halt in das Siebenbürgen, aber in das Rumänien. Aber mir ist nicht bekannt, dass die, ob die Frauen bei sich gehabt oder ob die überhaupt Frauen gehabt. Die haben einfach Arbeit gebraucht und haben für das wahrscheinlich als Abenteuertum gesucht.
Das leuchtet mir ein, vor allem das mit der Alternative wäre gewesen auf von Amerika auswandern. Man darf vielleicht bei dieser Gelegenheit auch sagen, es sind natürlich nicht nur Leute auf Amerika ausgegangen. Man ist auch nach damaligen Russland, in die Ukraine oder nach Polen ausgewandert. Und auch Rumänien ist dann, wobei damals ist es ja Österreich-Ungarn gewesen, ist eigentlich, ja, es ist einfach eine von den Optionen gewesen. Und da hat es Arbeit gegeben und Verdienst und ein Stück Abenteuer ist natürlich dabei gewesen.
Ich glaube, das ist auch der Hintergrund hier.
Einfacher gewesen als Vorarbeiter in einer Schreinerei in Österreich-Ungarn zu arbeiten, als absolut ohne jegliches Vermögen irgendwo in Amerika anzukommen. Also die Geschichte mit Österreich-Ungarn, mit Rumänien, ist das eine, wo man auch muss sagen, heute so also grosser Respekt, oder, dass der Durer einfach den Mut gehabt hat, Geschäft zu machen. Es hat ja nicht immer alles wie am Schnürli funktioniert. Die Fabriken sind einmal abgebrannt und einmal sind es Versicherer gewesen, einmal weniger. Also, da ist ein grosses Risiko dabei gewesen. Jetzt hat aber der Durer und der Bucher nicht nur Fabriken gebaut für Holz und Hotel. Sie haben noch ein anderes Standbein, sie haben Bahnen gebaut. Und das ist jetzt auch einfach meine Frage, wie kommen die zwei dazu, Bahnen zu bauen? Das ist jetzt doch recht weit weg vom Holzgeschäft und vom Bauerei und auch vom Hotel. Warum Bahnen?
Also gut, der Auslöser ist vermutlich das Hotel Bürgerstock, wo eine einfache Strasse raufgehauen hat, wo Gäste auf keinen Fall oder zum wenigsten Teil reiche Schweiz waren, sondern Ausländer. Die sind in Luzern mit dem Zug angekommen und die haben in den Bürgerstock kaufen müssen. Also was ist das Nächstliegende? Es hat ja schon eine Dampfschifffahrt gegeben auf dem Vierlstättensee. Dann haben sie an der Seite Bürgerstock, es gibt ja noch eine Seite Dorf, haben die wahrscheinlich ist dort eine Bahnstation gemacht worden. Und von dort aus haben wir nachher über eine Strasse können eine Standseilbahn machen, wo die Gäste von Luzern mit dem Schiff auf Käse den Bürgerstock nachher aufgebracht haben, in einer relativ komfortablen Art. Warum Standseilbahn? Das ist mir nicht bekannt. Aber noch eines, hier kommt vermutlich, oder nicht vermutlich, auch ganz sicher die Technikaffinität von meinem Urgroßvater, wo irgendwo vermutlich sich dort Sachen zusammengelesen hat und zusammen studiert und jetzt machen wir eine Standseilbahn dort rauf.
Es gibt ja die berühmte Geschichte von der Stanzer Hornbahn, die eigentlich so ein bisschen Drache war, weil die zwei hätten gern Pilatusbahn gebaut oder mitgebaut, aber sie sind dort nicht zum Zug gekommen. Jetzt ist, wenn man das geografisch anschaut, sozusagen der nächste Berg vom Pilatus aus gesehen, ist Stanzerhorn. Und dann haben sie die Bahn auf Stanzerhorn gebaut und es ist erst noch billiger gewesen zum Rauffahren. Jetzt bei dem Stanzerhorn hat der Durer eine Bremse erfunden und hat die patentieren lassen und hat die Bremse auch eingebaut. Warum ist das etwas Besonderes gewesen, die Bremse?
Also darf ich mal vorausschicken, die Geschichte mit dem Pilatus ist ein bisschen anders. Die Pilatusbahn von Alt nach Stade rauf, steilste Zahnradbahn der Welt, ist von reichen Luzerner, bürgerlichen oder industriellen gebaut worden und der Bucher hat auch Dupri in den Verwaltungsrat rein wollen und mitbauen. Und der Bucher war dort schon bekannt gewesen. Der Bucher war ein Rüppel gewesen, wo ein Drittklasszug gereist ist, weil es keine Viertklasse gibt. In seinem Erstklasshotel immer, man sagt, eine Wurst hinter dem Office gegessen hat und nie in seinem Saal drin. Und die Luzerner haben das nicht wollen. Und dann hat er gesagt, ich könnte mir die Schuhe blasen. Dann nebenan gibt es einen anderen Weg, da gibt es Stanzerhorn. Wir bauen eine Bahn auf der Stanzerhorn auf und dann dort noch ein Hotel dazu. Die Stanzenhornbahn, das ist wieder eine Drahtseilbahn, wie die Bürgerstockbahn. Die hat aus 3 Etappen bestanden, weil man nicht so lange Bahnen mit Seilen können machen. Und es ist eine lustige Geschichte, dass bei der ersten Bahn, beim Bürgerstockbahn, die Stanzenhornbahn ist 1993 eröffnet worden und die Bürgerstockbahn irgendwo in den 80er Jahren, dass sie von Bern, vom Verkehrsdepartement, Konzession nicht bekommen haben, dass die beiden Wege wie klassisch bei einer Standseilbahn können auf- und runterfahren. Das heisst, der talfertige Wagen, der geht auf einen Berg auf und umgekehrt. Sondern in den Weichen, in der Ausweichweichen, haben die Bahnen müssen anhalten beim Bürgerstock. Und dann müssen die Leute und das Gepäck umgeladen werden und die gleiche Bahn, die oben runterkommen ist, wieder rauf müssen. Widersinnig, was der Grund dahinter ist, weiss nicht mehr. Und sie haben dann einfach eine alternative Bremse gesucht für die 3 Sektionen am Stanzenhorn. Und dort hat mein Urgroßvater die Bremse erfunden, wo, wenn Seile reissen würde, oder oben auf dem Rad, weil es oben etwas passieren würde, dass, glaube ich, die Bahn würde ein paar Meter fahren. Das ist über irgendwelche Technik gegangen, wenn das Seil reisst, und sich nachher am einen Gleis, an dem Gleis, wo ja die Spur gehalten wird, sich ein Keil wird festklemmen, dass die Bahn nachher sofort bremst. Das ist ein System, das man dort probiert hat, mit schwer beladen. Es ist ein System, das in der ersten Sektion von der Stanzenhornbahn, die heute noch ist, die heute noch fährt, auf der Originalchasse von 1893, heute noch jedes Jahr getestet wird und immer noch funktioniert.
Aber hat es nicht auch zu tun, dass die Alternativbremse wäre eine Bremse gewesen, die mit einer Zahnstange funktioniert hätte, wie bei den Zahnradbahnen, aber sie haben ja die Zahnstange nicht für den Antrieb braucht, sondern auch fürs Bremsen. Aber die Zahnstange, die besteht aus Edelstahl und ist wahnsinnig teuer. Und seine Bremse ist einfach wesentlich billiger gewesen. Also ist das nicht auch ein Grund gewesen?
Das mag ich. Muss sagen, ich kenne das System von dieser Zahnstange.
Ja.
So nicht. Ich müsste eigentlich nochmal, ich habe letztlich noch häufig Kontakt mit dem alten der pensionierten Stanzenhornbahndirektor, der sich intensiv mit diesen Sachen befasst, fragen. Aber ich glaube sicher, wenn etwas günstiger war, als wenn B besser günstiger ist als A, dann ist beim Bucher kein Thema gewesen, dann nehmen wir B.
Haben wir das müssen machen. Aber auch das, wir können irgendwie festhalten, dass der Schreiner Durer, der sich spezialisiert hat auf Chalet und Hotel und Holz und Parkett, der hat dann aber auch noch so nebendran hat er noch eine Bremse erfunden, oder? Für eine Standseilbahn. Ich habe aber gleich noch mal eine Frage, oder? Wie muss man sich vorstellen, dass die 2 eine Bahn gebaut haben? Weil, die Pläne haben sie ja nicht selber gemacht. Haben die Ingenieure angestellt, haben sie zum Beispiel, es gibt ja die Schweizerische Lokomotivfabrik in Winterthur, genannt Loki, wo ja spezialisiert war auf sättige Bahnen, oder die hat einen Teil von diesen Bahnen hergestellt, haben wir dann denen einfach den Auftrag gegeben. Weisst du, wie genau das abgelaufen ist, der Bau von so einer Bahn? Ich meine, er, der ja immer in Osteuropa war, hat das ja schwerlich können selbst beaufsichtigen.
Also später, da rede ich jetzt wirklich wie später, Ende vom 19. Jahrhundert, ist einer von den jetzt weiss ich nicht, ob einer von den Söhnen oder Arbeitszug von einem anderen Kenz war, das war ein Ingenieur, ein Bucher hat er geheissen. Aber allen haben von Unterlagen, die sie in meinem Archiv gibt, haben sie sehr eng. Und dort sind wahrscheinlich eben die Spezialisten und Technikleute mit dem Bell in Kriens zusammengearbeitet.
Und der Bell in Kriens hat was hergestellt?
Eisenbahnwagen und so Zeug. Okay. Die haben das Ganze gehabt. Ja. Es gibt, das ist mir übrigens gerade jetzt noch einmal begegnet, ich das dann nachher zeigen kann, das ist ein anderes Mal. Es hat Kriens mit Schienen und mit Holzlatten hergestellt, eine kleine Teststrecke gegeben, wo man die Wagen aufgezogen hat und vermutlich auch die Bremse ausprobiert hat. Mein Vater hat noch einmal behauptet, dass es neben der Fabrik in Kegiswil, in der Kern Mattinnen, das ist am Hang, heute gegen die Autobahn, dass man dort auch eine kleine Teststrecke gemacht hat. Aber es gibt Fotos vom Bell von Kriens, das ist übrigens eine Maschinenfabrik, grundsätzlich eine Maschinenfabrik. Dort gibt es zwei Fotos, wo du so ein steiles und ein weniger steiles Gleis von vielleicht 50, 60 Meter siehst, wo sie auf Holz auf einem Hang die Gleise festgemacht haben. Es gibt aber auch, wenn du all die Blaupausen, ich habe biegenweise von der Stansenhornbahn, von der Bürgerstockbahn, ich glaube nicht, du kannst nicht sagen, sie haben neben der Bahn gebaut. Das Bahnbauen ist neben dem Hotel eigentlich vom Parketterie in Kegiswil, die ist von allein gelaufen. Ich glaube, sie haben in den späteren Jahren auch keine Villen mehr so Sachen gebaut. Oder sie haben sich beworben, für Bahnbau zu machen. Ich habe Offerten oder Bewerbung geschrieben, wo sie eine Standseilbahn von Lausanne auf Gossonay machen wollen. Ich habe Unterlagen über eine Strassenbahn oder in Bergufen in Dresden. Es gibt Unterlagen über sich eine Bewerbung in Leipzig. Da haben sie Bahnbauer in San Salvatore auf. Da haben sie in Lugano ein kleines Stadtbähnchen gebaut. Ich glaube, das ist, neben dem Hotel, ist das miteinander etwas gewesen. Auf den meisten Plänen, wo wir sind, ist immer der Bell drauf. Also, ich glaube, das Ingenieurwesen, das ist beim Bell gewesen. Der Bucher und Durrer, also im technischen Bereich, hat sicher der Durrer, mein Julgas Vater, hat grundsätzliche Vorstellungen und Ideen gehabt und die anderen haben es dann müssen umsetzen.
Also könnte man mal bei Bell in Kriens nachfragen.
Die gibt es nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob es den Nachfolger gibt.
Ja.
Also spannend ist ja auch, also sie müssen ja schon eine Organisation gehabt haben. Wobei die Frage ist, sind das heute hierarchische oder so grosse Organisationen, wie wenn du heute das GU baust? Also im Stanserhorn oben, das ist ja in einer Rekordzeit gebaut worden. Wenn du dort mit der Gabriobahn heute das rauffährst, ist das einfach eine Wahnsinnsleistung. Von 1891, 92, was für Zeiten. Dort haben ja Hunderte von Italienern haben dort in der Saison einfach geschafft an dem Bahnbau. Und die müssen ja jemanden von jemandem, das sind Bauleiter gewesen, die rapportieren haben müssen, und am Durrer, am Bucher und am Bell, oder?
Jetzt haben die zwei sich dann später auch verkracht, auch wegen so einem Bahnbau. Was war genau der Gegenstand von diesem Krach?
Also, das ist sich jetzt salopp ausgedrückt wegen einem Bahnbau. Eben, als Generalunternehmer haben sie einfach jedes Geschäft, wo sie können, hätten gesehen, dass sie Geld verdienen, haben sie, hat auch der Bucher oder der Durrer angerissen. Und irgendwo ist in Genua ein Teil oder die ganze Tramway, Strassenbahn ausgeschrieben gewesen und der Bucher hat den Auftrag bekommen, beziehungsweise das können kaufen, dass er da unten darf, auf eigene Rechnung die Tramway machen. Der Bucher als Kaufmann hatte schlichtweg keine Idee gehabt, wie so etwas gehen kann. Was passiert? Einmal mehr, das ist häufig passiert, er ist zu seinem Schwager, zum Josef Durrer gegangen und gesagt, du musst mir da unten helfen, wir teilen dir den Gewinn. Das Gefährdungsverhältnis ist nicht bekannt gewesen, also ist nicht bekannt, wie das ist. Auf jeden Fall ist die Strassenbahn gebaut worden und die ist 1895 ist die fertiggestellt worden. Und dann wollten wir die verkaufen. Wir wollten die nur gebaut, um Geld zu verdienen. Dann haben in Kegiswil Verhandlungen stattgefunden mit einem italienischen Konsortium. Die ersten sind aus dem Ruder gelaufen, weil der Bucher keine Geduld hatte und relativ schweizerdeutsch wüste Wörter gesagt hat, die ein Italiener verstanden hat. Dann ist die Gruppe gegangen. Und daraufhin hat man dann können die Tramway von Genua an eine britisch-italienische Gruppe verkaufen. Und dort hätte der Bucher die bekannte Genua-Million können holen können. Das ist wie ein Scheck. Hat dort eine Million verdient, hat in Luzern Geld gewechselt und ein Dampfschiff anheizen, weil die Bahn nicht mehr gefahren ist. Und ist zu Kegiswil, hat auch Kegiswil telegrafiert, man soll ihn dich holen. Und dann haben wir ihn dann geholt und am anderen Morgen hat er die bekannte Fotos zu Kernsobe in seinem Garten gemacht und er die Holzkiste mit den Tausiger oder Zehntausiger Noten, ich weiß nicht, was der gehabt hat, die Million drinnen, wo er so vor einem Gartentisch in so Pionierposen sitzt und 5 Meter hinterhin darf seine Frau stehen und 2 von seinen so viel und so viel Kinder.
Hat er denn das Geld auch geteilt mit seinem Schwager?
Eben nicht, und das hat den Streit geführt. Ich kenne das Verhältnis nicht, was die abgemacht haben. Auf jeden Fall hat das Verteilen von dem Geld, ob da etwas geflossen ist oder nicht, keine Ahnung, hat jetzt zur Trennung geführt.
Also es ist einfach eine von vielen wahnsinnigen Geschichten, die es um die zwei gibt. Ich glaube, jeder, der in dieser Gegend wohnt, hat den Namen von diesen beiden schon gehört. Das sind so eine Art wie die Local Heroes.
Ja, und es geht eben einen Schritt weiter. Und du kannst heute immer noch, wenn du mit Buchern und durchkommst, einen Saal füllen. Jeder hat noch eine Urgroßmutter oder einen Urgroßvater oder irgendjemand, der für die geschafft hat. Sei es in der Fabrik, sei es beim Bauen. Also es ist bekannt, dass Kärntner Zimmerleute, die haben im Semiramis in Ägypten das Hotel geholfen bauen. Der André Ecker ist ein Kollege, der gestorben ist von mir, dem sein Urgroßvater hat, glaube ich, unten gearbeitet. Und in den Hotel hier haben junge Frauen also im Service, also wie man früher gesagt hat, oder Betten machen und einfach Wäsche machen, in der Lounge, die überall gearbeitet. Also irgendwo ist im Hintergrund, also zumindest von meiner Generation, die Jungen nicht mehr, von meiner Generation, die haben irgendwo noch so eine Beziehung zu Buchern
und Touren. Und deine Beziehung war dein Urgroßvater gewesen. Wenn man dir zulässt, dann merkt man, da ist jemand engagiert. Du erzählst ein bisschen so, wie wenn das sehr viel näher gewesen wäre. Es war dein Urgroßvater gewesen. Es ist mehr als 100 Jahre her. Was hast du für eine Beziehung zu dem Urgroßvater, zu dem Josef Durer?
Was hatte ich für eine Beziehung?
Ja, du hast es immerhin, du redest von dem Archiv, du hast es.
Also ich als grösster Archiv, es gibt eine Buchenseite, die auch noch ein Archiv hat. Die Bucher sind ja eigentlich praktisch ausgestorben. Da haben wir vorhin eigentlich nicht drüber geredet. Das können wir erst. Die Bucher sind jetzt Genf unten, was es noch gibt. Es gibt aus dieser Bucherfamilie noch das Hotel Hasler mit 2 E's geschrieben in Rom.
Ja.
Das hat ja der Roberto Bucher betrieben. Der war taub. Und der ist jetzt kürzlich gestorben. Und dem seine Mutter, das war die Enkeltochter gewesen, seine Grossmutter, wo der Franz im Buch gesagt, das ist die einzige, die etwas kampffähig ist. Es gibt noch so eine Wirt, die heisst Wirt. Es gibt, im Gomersee gibt's die Villa Serbellioni, die nachgebaut ist in Las Vegas. Die wird auch von einem Bucher nachkommen gefahren. Es gibt einen Harry Schremmli gegeben, der hat einen Bucher Tochter zur Frau gehabt, der hat ein Cocktailbuch, der war in der Hotellerie, ein Cocktailbuch, wie mache ich Cocktail, hat er gemacht. Liebe. Aber die haben nicht das Archiv, das ich habe. Und irgendwo ist das natürlich, dass ich 1973 in die Firma gekommen bin, als 4. Generation, wo mein Vater und seine Brüder die Produktion aufgehört haben. Und an das Archiv gekommen bin, da zu malen, ist das irgendwo, ja, eine emotionale Bindung, oder ich weiß es nicht.
Es ist auch spannend.
Es ist auch ein Vorbild, was die geleistet haben. Plus natürlich, dass sich ein bisschen die politische Linie durchsetzt. Mein Urgroßvater ist noch 1904 oder 5 Jahre Regierungsrat, freisinniger, liberaler. Mein Grossvater ist nicht politisch. Mein Vater war 16 Jahre Kantonsrat gewesen, was auf 50 Kantonsräte 4 Liberale gegeben, das sind Teufel gewesen.
Die anderen sind katholisch-konservativ.
Genau, das hat noch nicht CVP, christlich-konservativ, alles. Also das ist...
Bruno Durer, ich sage jetzt einfach mal, wir müssen jetzt hier einen Punkt machen. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Also die Namen muss man sich merken. Josef Durer und Franz Josef Bucher. Obwalden, das sind zwei Leute aus der Innerschweiz gewesen, die grosse Spuren hinterlassen haben in der Welt und die heute auch noch bekannt sind, und das nicht ohne Grund. Herzlichen Dank.
Ah, genau. Merci, dass du gekommen bist.